Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Es ist mal wieder soweit. Die Sommerpause ist vorbei und unsere 78. Folge meldet sich heute mit dem Sportpodcast Einwurf zurück. Und da melde ich mich natürlich nicht alleine, Sie kennen das, sondern natürlich auch wieder mit meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Und ich schmeiße den Ball rüber ins Hessenland nach Darmstadt und sage, hallo Olivia.
Hallo Sebastian. Mensch, heute mal wieder in unserem Podcast-Studio. Das ist ja ganz ungewohnt nach der Sommerpause. Aber schön, dass wir hier zurück sind. Letztes Mal, ich schaue ja gerne nochmal zurück, waren wir ja auf Sylt gemeinsam.
Ja, absolut.
Live und in Farbe, wie ich immer so schön sage.
Da ich glaube, das dürfen wir nie mehr sagen.
Das mag nie mehr sagen. Bei uns. Wird sonst rausgeschnitten. Und hatten da ja echt eine coole Zeit. Bundesliga hat ja dann auch gestartet. Möchte ich natürlich an der Stelle wieder bringen. Darmstadt ist ja ganz oben.
Ja, wobei Darmstadt ist ja nicht Bundesliga, ne? Das ist zweite Liga. Aber da muss ich ganz still sein. Hamburger SV ist ja auch zweite Liga. Aber vielleicht eins sollen wir nochmal sagen. 7 Gäste in so einem Podcast, das ist schon eine ganz schöne Wucht, ne?
Oh, allerdings, ja. Also das war auf jeden Fall sehr aufregend. Gut, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel über Vergangenes sprechen. Wir wollen gerne nach vorne schauen heute.
Ja, das stimmt. König Fußball regiert sowieso, aber heute soll der gar nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist auch gut. Unser Sportpodcast hat ja ganz andere Themen zu bieten. Und da haben wir heute auch wieder ein schönes Thema, ne?
Ja, du sagst es. Also passend zum Sonnenschein, der zumindest in Darmstadt ist, finden ja an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorf statt. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, nach der Sommerpause entsprechend mit unserem Gast und dem Thema Beachvolleyball einzusteigen.
Ja, was könnte man Besseres machen als Beachen und Volleyball und das am Strand? Also darüber werden wir natürlich auch ein bisschen reden, aber ich darf jetzt erstmal unseren Gast vorstellen. Sie wurde 1986 in Berlin-Köpenick geboren, ist vierfache Europameisterin im Beachvolleyball und allein siebenfache deutsche Meisterin. 2006, und ich durfte das live erleben, wurde sie mit ihrer Partnerin Kira Walkenhorst Olympiasiegerin und ein Jahr später auch noch Weltmeisterin. Sie hat also quasi alles gewonnen, was es so zu gewinnen gibt. Und dann hat sie noch was gewonnen und das ist natürlich auch eine ganz großartige Sache. Sie wurde 2022 das zweite Mal Mutter und hat dann auch noch ihren langjährigen Lebenspartner Morf Boris geheiratet. Darüber wird zu sprechen sein und ich hoffe, die Leitung steht und ich freue mich sehr, dass sie jetzt uns zugeschaltet sein müsste. Herzlich willkommen in der 78. Folge unseres Sportpodcast Einwurf, Laura Ludwig.
Hallo ihr beiden, ich freue mich bei euch dabei zu sein und bin gespannt auf euer Gespräch.
Hallo Laura. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, mit dir über dich und deine Karriere zu sprechen.
Cool, ich freue mich auch.
Sehr schön. Ja, vorab, wir haben dich ja zuletzt mit deiner Familie in Hamburg getroffen. Sebastian hat es gerade schon erwähnt. Du hast dein zweites Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Dann natürlich vielleicht gleich zu Beginn die Frage, ja, wie geht's euch und wie ist das Leben jetzt mit zwei Kindern?
Uns geht's echt gut. Also wir sind alle gesund und munter. Der Kleine macht echt gut mit und ist ganz entspannt und hat ja jetzt mal wieder so eine Schubphase, wo es ein bisschen anstrengender ist und so eine Impfung hinter sich, wo es auch nochmal ein bisschen anstrengender wird. Aber im Großen und Ganzen ist er tiefenentspannt. Vielleicht kommt das auch dadurch, dass ich ein bisschen tiefenentspannter jetzt beim zweiten Kind bin. Wenn ich da so an die Anfangszeiten mit Theo denke, war das alles ein bisschen extremer und aufregender und ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Und deswegen muss ich sagen, sind wir als Familie, machen wir das echt ganz gut. Auch der Theo, der ist ein richtig cooler großer Bruder und passt immer auf seinen kleinen Lenny auf, ist echt süß zusammen. Und wir sind ja auch umgezogen und dann kommen wir auch hier mehr und mehr in diesen Alltag hier rein, wo wir jetzt wohnen und kann mich eigentlich glücklich schätzen, so wie es gerade läuft.
Super. Das klingt sehr, sehr schön. Vor allen Dingen tiefenentspannt, du hast es angesprochen, ist ja jetzt dann doch in den letzten Wochen und Monaten viel passiert, aber klingst auf jeden Fall sehr, sehr entspannt.
Danke. Ja. Also tatsächlich in der Hochschwangerschaftszeit war ich auf jeden Fall angespannter und es war viel mehr los und ich war viel müder und kaputter. Obwohl ich jetzt weniger schlafe, bin ich, glaube ich, viel energetischer, wenn man so sagen darf.
Ja, man darf euch ja auch noch zu einem weiteren Highlight, sage ich mal, gratulieren. Ihr habt ja am 1.4. hast du ja geheiratet, glaube ich. Es war hoffentlich kein April-Scherz.
Ja, alles richtig. Nein, war es nicht.
Da vielleicht die Frage, da warst du ja tatsächlich noch hochschwanger. Wie war die Zeit für dich? Habt ihr dann wenigstens danach noch ein bisschen die Auszeit genießen können gemeinsam?
Ja, na, da war nichts mit Honeymoon. War immer noch auf Hochspuren hier mit dem Umzug und wir sind ins Haus gezogen und ja, irgendwie das Nest herrichten so, ne? Also da ist schon ja, einiges an Energie jetzt hier so reingegangen, aber der Tag an sich war auch total schön. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass uns die Hochzeit so mitnimmt, also auch emotional. Wir waren beide so, ja komm, lass uns machen. Es ist noch quasi das letzte Häkchen, was wir so vor uns haben. Also wir sind jetzt nicht beide so eine Extremromantiker, wo wir gesagt haben, die Hochzeit muss dabei sein und es muss ganz groß und kitschig sein oder beziehungsweise für uns musste das nicht was Kitschiges sein. Und da haben wir es ganz klein im Familienkreis gemacht und ich war viel emotionaler, als ich gedacht habe. Und es war, ja, im Nachhinein bin ich tierisch froh, dass wir das dann doch durchgezogen haben, weil es echt schön war. Also danach dann auch noch mit der Familie hier im Haus zusammen einfach 2 Tage verbracht. Im Restaurant halt auch noch in einem Lieblingsrestaurant, wo wir früher gewohnt haben, haben wir auch noch gut gegessen und ja, dann müde ins Bett gefallen.
Ich muss jetzt hier mal einmal ganz kurz reingrätschen, weil es einfach wunderbar passt. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Laura, ich muss euch verraten, die Olivia hat auch gerade geheiratet.
Ja, Glückwunsch.
Ja, danke, danke.
Und du bist jetzt hier noch am Arbeiten.
Richtig, ja. Ich war schon in den Flitterwochen tatsächlich.
Ach, schön, cool.
Aber deswegen kann ich das gut nachvollziehen, als du eben erzählt hast. Also klingt nach einem perfekten Tag auch bei euch. Das freut mich sehr.
Ja, war es bei euch auch entspannt.
Jetzt wollen wir hier natürlich keinen Hochzeitspodcast draus machen, Sebastian.
Natürlich nicht.
Genau. Wo wir aber vielleicht beim Thema Familie sind, würde mich noch interessieren, wie ist das denn? Also dein Ehemann ist ja auch Beachvolleyballer und Trainer. Wie kann ich mir dann einen Alltag bei euch vorstellen? Wird da tatsächlich auch viel über Beachvolleyball gesprochen oder ist das so ein bisschen Tabuthema zu Hause?
Ja, wir hatten, also in der aktiven Zeit, wo er aktiv mein Haupttrainer auch war, jetzt bis Tokio. Jetzt ist es ja alles gerade noch so ein bisschen offen. Er wird auch nicht mehr unser Haupttrainer sein. Er wird mir auch immer noch weiter im Athletikbereich und vielleicht noch so ein bisschen Technikbereich helfen. Aber er wird nicht nochmal den Teil des Haupttrainers oder die Rolle des Haupttrainers machen, weil das einfach zu viel ist mit Familie und Rumreisen und da wird er dann einen eigenen Weg gehen, aber also im beruflich gesehen, nicht den eigenen Weg in der Familie, der bleibt schön bei uns hier und macht den Haushalt. Nein, aber dann vorher, wo er noch aktiv mein Haupttrainer war, war es schon auch so, dass wir Situationen hatten, wo wir das zum Beispiel auch mit meiner Psychologin mal im Dreiergespräch regeln mussten, wie wir am besten uns verstehen. Weil wir sind schon beide auch Sturköpfe und Perfektionisten und können auch ganz gut aneinander geraten. Und ich hatte, also die Anfangszeit war schon ein bisschen schwieriger, dass ich da auch eine Offenheit habe und nicht immer alles gleich persönlich nehme. Und da musste ich erst mal einen Weg finden oder wir unseren Weg finden. Und das war schon mit dem ein oder anderen Gespräch mit Annette Zigeti, mit meiner Psychologin. Und was sich aber echt gut dann eingespielt hat. Also so, dass wir wirklich nicht über kritische Themen dann immer zu Hause noch reden, sondern das wirklich dann im Beachcenter lassen oder auf dem Beachfeld. Ja.
Das klingt sehr reflektiert, super.
Ja.
Jetzt haben wir es vorhin ja schon angesprochen, die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball laufen in Timmendorf. Ein großes Event, ein richtiges Happening, kann man sagen, auch für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich Beachvolleyball verfolgen. Mhm. Wie eng bist du da jetzt gerade in deiner jetzigen Situation dran? Also wie erlebst du diese Meisterschaften auch aus dieser familiären, ich nenne das mal so Übergangsrolle?
Also gar nicht so nah dran. Jetzt auch die anderen internationalen Turniere, die habe ich eher über Internet oder Fernsehen verfolgt. Und da bin ich auch froh drum, dass es halt die Möglichkeiten gab, dass ich das ein oder andere Mal öfter auf der Couch gesessen habe und mir ein Spiel reingezogen habe und ja, es tierisch gekribbelt hat, dass ich da auch endlich wieder stehen möchte. Und dann hatten wir das Turnier am Roten Baum hier in Hamburg. Und da war ich dann auch 2 Tage auch mit meinem großen Sohn Theo und das hat so viel Spaß gemacht, da die Spiele sich endlich mal live wieder anzugucken. Und Theo ist auch so mitgegangen, das erste Mal, dass er so eigentlich ein Spiel mal so richtig verfolgt, ne? Also jetzt ist das richtige Alter. Und ja, dann ist er so richtig mit abgegangen mit der Musik und hat applaudiert und hat mir erzählt, wie der Stand ist. Und dann einmal hat er sich auch umgedreht und hat gesagt, Mama, hast du das gesehen? Du musst das dann auch machen, da wo frei ist, musst du hinstellen. Und das war dann so eine süße Situation, wo ich mir dann auch das erste Mal so vorstellen konnte, dass er wirklich dann auch mal am Feld dran steht und mich anfeuert. So, ne? Vorher war das halt einfach, da ist er lieber auf den Spielplatz gegangen. Ne? Also da hat er sich nicht dafür interessiert, dass ich da ein bisschen rumbagger. Und jetzt war es das erste Mal das Gefühl, ja, oh krass, ey, jetzt kriegt er mit, was das bedeutet. Und das war schon cool auf jeden Fall. Super. Jetzt die Deutschmeisterschaften werde ich auch auf jeden Fall mal einen Tagesausflug hin machen. Ich werde es nicht so wie die anderen Jahre machen, dass ich da immer die ganze Zeit bin, sondern einfach ja, mit der ganzen Familie einfach mal einen Tag hinfahren, vielleicht ein, zwei Spiele gucken, ja, einfach ein bisschen auch Ostsee genießen. Und ich bin dann aber nicht so nah dran tatsächlich bei der Deutschen Meisterschaft wie sonst.
Ja. Du sprichst das an, Hamburg, Deutsche Meisterschaften. Würde ich gerne noch mal so ein bisschen zurückblicken vor dem Hintergrund auch deiner Partnerin. Also klar, der größte Erfolg mit Kira, das ist, glaube ich, denke ich, den meisten bekannt. Dann ging es aber ja 21 auch weiter, dass du mit der Schweizerin Anouk Verge dann bei
Kira...
Wie heißt sie nochmal genau?
Anouk Verge-de-Bré.
Ja, Verge-de-Bré, Entschuldigung.
Genau,
da merkt man, dass ich kein Franzose oder nicht gut Französisch.
Ja, genau.
Einigen wir uns auf Anouk. Also mit ihr hast du dann den King of the Court gewonnen, also in Hamburg. Dann hast du die Deutschen Meisterschaften gespielt. Das kann ich jetzt wieder mit Leonie Körzinger. Und mit Blick auf die Olympischen Spiele wirst du dich mit Luisa Lippmann vorbereiten. Erklär uns und vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch mal, wie hängt das miteinander zusammen, dass es da jetzt also dann drei Partnerinnen gab nach Kira?
Nee, also ich habe ja nach Kira dann mit Maggie Kojoch gespielt, gespielt, mit der ich dann auch in Tokio bei den Olympischen Spielen war. Und das waren die drei Jahre, die wir fest dann uns vereinbart hatten bis Tokio. Und danach war das so eher eine freie, offene Zeit. Und da habe ich dann einfach Bock gehabt, auch jemanden jung mal auszuprobieren. Oder mit, also Leo Körzinger war auch eine Trainingspartnerin von uns. Und da hatte ich einfach Bock, mal mit ihr ja, ein Turnier zu spielen. Und da hat sich dann Deutsche Meisterschaft an, ja, die war dann einfach vor der Tür. Und mit der Anouk habe ich genau das King of the Court Turnier gespielt, wo man halt auch mit anderen Nationen spielen darf. Und das war halt einfach mal spannend, auch mit jemandem ganz anders zu spielen und nicht von Deutschland, um einfach auch mal ein bisschen anderen Blickwinkel zu kriegen und vielleicht auch mal nicht den Druck zu haben, den man normalerweise hat, wenn man mit einem Partner spielt, der vielleicht Potenzial oder ein potenzieller Partner sein kann oder ein alter Partner oder wo immer tausend Leute ja natürlich auch drauf gucken. Das war einfach eher mal ein Entertainment-Spaß-Turnier und natürlich auch mit dem Hinblick, dass man da gewinnen will, aber eher ja der Spaß oder beziehungsweise ja die Freude am Tun einfach nochmal ein größerer Fokus hatte und nicht den Druck, irgendwie ein Turnier gewinnen zu müssen wegen Punkten für Olympia oder so. Ne? Genau, und das hat echt tierisch viel Spaß gemacht und jetzt steht natürlich die neue Saison an, der neue Olympiazyklus bis Paris 24 und da ging es natürlich darum, dass ich mir eine feste Partnerin aussuche oder beziehungsweise mit jemandem zusammenkomme, dass ich das auch vorstellen kann, die nächsten zwei Jahre so anzugehen, dass man halt die Quali für Paris spielt und das wird ein harter Weg und auch eine Challenge, eine Herausforderung, aber ja, da haben Luisa und ich einfach Bock drauf auf die Arbeit und auf den Weg beziehungsweise die Reise. Und das war einfach jetzt der Fokus, genau.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr so aufeinander zugegangen, habt gesagt, wollen wir mal reden, wollen wir das mal durchdenken? Oder?
Wir haben gedatet und unsere Lieblingsfarben und Lieblingsessen erzählt. Und dann haben wir gesagt, ja, passt ganz gut.
Super.
Genau, also ist schon so ähnlich. Natürlich haben wir dann das ein oder andere Mal telefoniert. Bei ihr war es natürlich auch nochmal ein großer Schritt. Sie ist ja auch vom Hallenvolleyball jetzt in den Sand gekommen. Und das war ein extrem großer Schritt für sie. Und sie konnte sich das halt vorstellen, mit mir dann auch zu spielen. Und ich konnte mir das halt auch sehr gut vorstellen, von der Type, die sie ist, ist eine sehr athletische, große Spielerin, die im Sand halt einfach auch extrem gut ist. Also sie hat Potenzial einfach für den Sand. Mhm. Also auch von der Arbeitseinstellung, Arbeitsweise und von, ja, von der Professionalität, muss ich sagen, bringt sie schon einiges mit, wo man angepiekst wird. Ne? Also man merkt, die hat da auch Biss und Willensstärke und hat ja jetzt auch schon das ein oder andere Turnier im Sand gespielt und ist natürlich nicht das beste Beachvolleyball und sie fühlt sich auch noch nicht so am wohlsten, ne? Weil es einfach, das sind komplett unterschiedliche Sportarten, Halle und Sand. Ja. Aber man sieht einfach, die will gewinnen. Ne? Also das ist bei Luisa extremst ausgeprägt, dieser, ja, dieser Kampfgeist. Ja.
Und das hat sie ja mit dir auf jeden Fall gemeinsam. Giltst du dann auch so ein bisschen so als der Routinier, kann man das so sagen? Also
ja. Genau, da ist so. Also ich meine, ich habe die Erfahrung einfach 20 Jahre jetzt im Beach. Und Luisa weiß auch, dass ich die Erfahrung habe, ist da auch sehr offen und will aber auch will schnell dazulernen und viel dazulernen. Und natürlich auch wird das bestimmt am Anfang, heißt das, ein bisschen an die Hand nehmen. Aber genauso geht es bei andersrum auch so, dass sie auch Geduld haben muss mit mir, weil ich halt einfach auch von der zweiten Schwangerschaft zurückkommen werde. Und ja, vielleicht werden wir uns dann irgendwann am gleichen Stand treffen, dass ich komme halt von der Schwangerschaft und sie aus der Halle und irgendwann werden wir auch dann ähnlich gut im Sand agieren.
Ja, das klingt aber nach einer guten Mischung. Also genau. Das werden wir verfolgen. Nun sagst du es ja auch, 24, der Olympiazyklus hat begonnen, Paris ist das Ziel. Wie müssen wir uns deinen Trainingsstand denn vorstellen?
Also ich habe jetzt die letzten 4 Wochen fast jeden Tag mit einer Yoga-Athletik-Trainerin zusammengearbeitet, die mit mir halt auch so die Rückbildung und den Körper wieder drauf vorbereiten auf den Leistungssport, sagen wir mal so, also alle Gelenke, alle Muskeln, so dass die wirklich checken, okay, jetzt geht's langsam wieder los. Die müssen ganz gut ackern. Das habe ich die letzten 4 Wochen gemacht und heute tatsächlich, also jetzt am Dienstag war ich das erste Mal am Sand, so richtig am Ball und das hat tierisch viel Spaß gemacht. Also ich bin auch mit meinem Mann in den Sand gegangen, werde auch die nächsten Wochen jetzt erstmal Einzeltraining mit meinem Mann machen und der hat sogar, jetzt sind wir dann nach Hause gekommen und sind zu der Tagesmama, die auf Lenny heute aufgepasst hat, die 2 Stunden. Und da hat sie mir dann nur so ins Ohr geflüstert, du, der ist übrigens nach Hause gekommen, hat gesagt, du warst richtig gut, hätte er gar nicht gedacht. Und das kann ich, das höre ich nicht auf. Also das war schon echt so richtig berauschendes Gefühl heute, am Dienstag, dass sich das so gut angefühlt hat. Und ja, einfach auch richtig. Also ich gehöre einfach im Sand, habe ich das Gefühl gehabt. Und freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Ist natürlich auch eine Herausforderung, jetzt schon so mit 3 Monaten den kleinen Lenny wieder so ein bisschen abgeben zu müssen. Also sind ja immer so ein paar Stunden. Aber es ist ein bisschen leichter, fällt es mir, als jetzt beim ersten Mal mit Theo, muss ich sagen.
Also Wahnsinn. An der Stelle nochmal riesen Respekt, dass du quasi, ja, 3 Monate danach schon wieder dabei bist, deine Karriere quasi aufzubauen oder deinen Leistungsstand aufzubauen. Das ist ja Hut ab an dieser Stelle nochmal.
Danke. Wirklich. Ja, danke. Ja, also ich würde auch sagen, ich glaube, ich würde das gar nicht so machen, wenn ich da nicht so Vorreiter auch gehabt hätte. Ne? Also so auch von so Amerikanerinnen oder Brasilianerinnen, die waren ja auch eher mal so, dass sie das gut kombinieren konnten, Familie und auf der Tour unterwegs sein. Hätte ich die, glaube ich, nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich das nicht getraut hätte, so, ne? Also, ob das, also, weil man hat einfach auch irgendwie immer Schuldgefühle, dann so einen kleinen Wurm zu Hause zu lassen und immer vielleicht auch im Ohr, ja, man muss doch beim Kind bleiben und so, man kann dann nicht wieder abschieben, also zumindest ist mein Ohr, sagt mir das manchmal so. Ja, was den Körper angeht, haben wir natürlich auch ein bisschen Glück, wir Athleten, würde ich sagen, da erinnert sich der Körper relativ schnell auch wieder an das, was mal war. Davon zehren wir einfach, würde ich sagen. Ja. Aber trotzdem danke fürs Kompliment, ich höre das gerne.
Ja, sehr gerne. Ja. Das muss nochmal gesagt sein.
Danke.
Aber wir wollen jetzt nochmal ein bisschen neugierig vielleicht auch sein, wie schauen jetzt so dein Trainingsplan in den nächsten Wochen aus? Ist das schon so strukturiert vorgegeben quasi oder schaust du jetzt mal ganz langsam, was so geht?
Ja, nee, wir haben schon einen Plan gemacht. Also Morf, mein Mann, der macht auch erstmal den Plan für die nächsten Wochen. Luisa ist ja auch unterwegs jetzt, auch hin und wieder noch mit Turnieren oder vom Trainingpensum einfach gerade ein bisschen anders. Und ich werde jetzt zum Beispiel diese Woche 3 Balleinheiten machen, 2 Krafteinheiten und 2 Yoga-Einheiten noch. kombiniert mit, das nennt sich so Body-Control-Einheiten. Also wir werden so auf, ich glaube, das sind 8 Einheiten oder so in der Woche kommen. Das ist für den nächsten Monat so. Und dann im Oktober werden wir wieder anpassen. Und dann kommt ein bisschen mehr Ball noch dazu. Also so, dass ich irgendwann am Ende bei 5-6 Balleinheiten bin in der Woche. Und die restlichen Einheiten, Kraft, Laufeinheiten und Athletikeinheiten. Also ich denke, ab November, Dezember werden es dann wieder so, lass es 10-12 Einheiten in der Woche sein.
Wahnsinn. Also hat dein Tag mehr als 24 Stunden oder?
Ja, gerade irgendwie gefühlt ja. Also weil dann auch die Nächte noch ein bisschen gerade dazu kommen mit Lenny, die mir so ein bisschen den Schlaf noch rauben. Ich bin auch gespannt, wie das so wieder zusammenkommt. Also jetzt gerade kann ich mir noch gar nicht vorstellen, so eine Intensität an den Tag zu legen mit 1-2 Einheiten und dann noch so diesen Schlafmangel. Also bei Theo hat es ja auch irgendwie geklappt. Dann irgendwann mit 5-6 Monaten war er super am Schlafen. Also da muss ich auch einen großen Dank an Theo, dass er mich dann halt auch wirklich viel schlafen lassen hat. Ich hoffe einfach, dass mit Lenny genauso läuft. Also so entspannt. Ja.
Wir drücken die Daumen auf jeden Fall.
Dankeschön, danke.
Würdest du denn sagen, die Prioritäten haben sich jetzt bei dir sicherlich dann auch vielleicht schon beim ersten Kind so ein bisschen verändert, vom Sport hin vielleicht mehr zur Familie?
Also ich muss sagen, mit Theo war das noch so, dass ich wirklich von vornherein ja mit meiner damaligen Partnerin Kira noch ausgemacht hatte oder auch mit unserem Team ausgemacht hatte, okay, ich werde dann und dann kriege ich mein Kind, dann und dann möchte ich wieder einsteigen, dann und dann ist wieder Programm und dann ist wieder Olympia-Quali angesagt. Und das war schon von vornherein zu 100% so ausgemacht. Und deswegen hat es mich schon ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Also so, dass meine große Priorität noch war, so schnell wie möglich fit sein, damit ich so schnell wie möglich auch wieder Erfolg an den Erfolg anknüpfen kann, den ich vor Theo hatte. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass ich da schon ganz schön krass noch so die Priorität aufs Beachvolleyball gelegt habe, was gut war, aber es hat mich so, mein Eigendruck, der hat mich so ein bisschen frustriert öfter, ne, weil ich nicht an das rangekommen bin, so schnell, wie ich unbedingt mich wieder fühlen wollte oder Erfolg haben wollte. Und das stört mich gerade, oder so zurückgedacht, stört mich das ein bisschen, dass ich das nicht ein bisschen entspannter gesehen habe. Und würde das sehr zu gerne ein bisschen daraus lernen und das ein oder andere Mal auch einfach mal ein Training weglassen können, ne? Weil ich da, okay, es geht, es ist dann in Ordnung, wenn ich dann mal weglasse und vielleicht gerne lieber bei meiner Familie bin oder auch mal ein langes Wochenende mache und nicht immer noch am Samstag trainiere, sondern sage, okay, ich brauche jetzt einfach mal ein langes Wochenende, um für mein Gemüt, für die Kinder, für die Familie, um einfach ein bisschen Entspannung in meinen Kopf auch reinzubringen, so, oder auch im Körper, ja. Und da hoffe ich, dass ich ein bisschen eine bessere Balance hinkriege.
Das klingt gut.
Ja. Wenn man es so umsetzen kann, ja.
Schauen wir vielleicht auch nochmal auf den August. Wir hatten in München die European Championships und das auch im Beachvolleyball. War das aus deutscher Sicht für dich eher enttäuschend oder wie schätzt du oder wie ordnest du das Ergebnis am Ende ein?
Also erstmal muss ich sagen, dass es ein richtig cooles Konzept ist, ne, so viele Sportarten überhaupt zueinander zu bringen und dann auch im Fernsehen zu zeigen. Also ich war echt, eine Woche lang haben wir hier nur Sport laufen lassen haben. Das gibt's ja selten. Dann haben wir nur, wie ihr vorhin gesagt habt, den Königfußball oder ich würde es ja sogar Religion Fußball nennen, hat man ja nur zu sehen. Und jetzt war sehr, sehr viele andere Sportarten, die man sonst vielleicht auch nicht so zu gesehen bekommt. Also echt cool. Und was Beachvolleyball-Turnier zu Hause mit heimischem Publikum. Ich glaube, da gab es noch nie so ein enttäuschendes Abschneiden, so dass es noch nicht mal ein Halbfinale Ergebnis gab. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt ein Jahr nach den Olympischen Spielen und da muss ich ja immer noch sehr viel finden. Alle Teams sind neu aufgestellt, entwickeln sich neu, haben vielleicht auch gerade noch andere Prioritäten, weil nächstes Jahr halt erst die Quali losgeht. Also vielleicht sind sie noch gar nicht so auf Spielfähigkeit im Training oder Spielfähigkeitsmodus. Ja. Und dann verpassen sie halt das ein oder andere im Spiel dann so zu machen, wie sie es eigentlich gerne machen wollen würden, weil halt die Peak erst nächstes Jahr so zum Beispiel gesetzt ist. Ne? Also das kann ich halt nicht, da kann ich nicht reingucken. nichtsdestotrotz fand ich echt erstaunlich, bemerkenswert, dass obwohl keine deutschen Teams dann mehr auf dem Feld standen, super viele Leute noch da Beachvolleyball geguckt haben und gute Stimmung gemacht haben. Und das auch von jedem, den ich gehört habe, der in München war und sich Beachvolleyball angeguckt hat, waren alle tierisch begeistert. Ja, und ich hoffe einfach, dass das weiter so im Kopf bleibt, dass Beachvolleyball ist eine coole Sportart und da kann man sich da ruhig das ein oder andere Spiel reinziehen.
Absolut. Und man hat ja auch gemerkt, dass der Funke selbst am Fernseher übergesprungen ist, auch wenn man nicht vor Ort war. Also kann ich nur bestätigen und begeistert einen natürlich dann auch. Nochmal vielleicht auch mit Blick auf das Turnier. Wer ist da aus deiner Sicht im Moment am ehesten so an der Weltspitze mit dran? Borger Büte oder gibt es da aus deiner Sicht da irgendwie ein
Duo? Borger Süde? Ja. Borger spielt nicht mehr, Borger Süde.
Borger Süde, genau, sorry. Ja. Borger Süde sind die beiden, die da am ehesten drankommen aus deiner Sicht?
Also ist sehr durchwachsen bei allen Teams natürlich. Ich würde sagen, es war natürlich sehr berauschend von Svenja und Sinja erstmal, dass die haben ein paar Monate davor in Ostrava in Tschechien ein Elite-Turnier gewonnen und das war schon sehr bemerkenswert. Also da, was sie da an den Tag gelegt haben, fand ich schon echt cool. Auch das Zusammenspiel und auch Svenja, wie die sich mit ihren 21 Jahren jetzt macht und Svenja, wie die sich dann auch als Leader reingefuchst hat. Dann bei der WM, da hat man gemerkt, dass die Spiele davor von Ostrava noch in den Knochen gehangen hat, fand ich. Aber die haben sich da sehr, sehr gut durchgekämpft und haben dann halt die Bronzemedaille geholt. Und das war schon echt cool. Da habe ich eigentlich gedacht, die werden so jetzt die nächsten Turniere so weitermachen. Da war jetzt aber leider eine Phase, wo das nicht so cool gelaufen ist. Sei es, ob die Turniere davor zu anstrengend waren oder jetzt mit dem Publikum ist ja dann auch nochmal, ne, du hast ja den Eigendruck, du hast davor gute Turniere und willst vor heimischem Publikum natürlich auch nochmal einen drauflegen. Und sowas kann ich natürlich auch versteinern. Also wenn du, aber das ist halt eine gute Lehre auf jeden Fall für die gewesen. Also die sehe ich auf jeden Fall echt vorne, also von den deutschen Turnieren, der Teams. Und bei den Männern finde ich natürlich, also Clemens ist mein absoluter Lieblingsspieler. Den finde ich einfach atemberaubend, was der für Bewegung drauf hat,
Clemens, wie
er
Wickler spielt.
Bitte?
Clemens was Wickler. Was hab ich gesagt? Wir wollten nur den Vor- und Nachnamen nennen, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch verstehen.
Ja, genau. Clemens Wickler, der mit mir jetzt Elas zusammenspielt. Und der macht einfach also Jahr für Jahr so eine Fortschritte. Ich finde den einfach, wie gesagt, der kriegt jetzt auch eine so eine gewisse Aggressivität auf dem Spielfeld, die irgendwie echt bewundernswert ist und bleibt trotzdem bei sich mit einem guten Fokus. Und Nils, der hat sich auf jeden Fall auch da gesteigert. Also da bin ich gespannt, wo es für die hingeht. Aber wie gesagt, das ist ein Jahr nach den Olympischen Spielen. Da muss ich erst immer wieder alles finden und ich weiß auch nicht, ob nach, also bei Svenja und Sinja bin ich mir relativ sicher, dass sie zusammenbleiben bei den anderen Teams, mal gucken, ob da überhaupt sich nochmal was ändert oder so. Ne?
Ja, du sprichst es an, es sind ja immer dann wieder so Findungsphasen, gerade nach großen Turnieren. Und es wird dann durchgemischt, aber es stellt sich natürlich auch für den Außenstehenden die Frage, ja, wie sehr kann man denn da als Profi auch dann am Ende von leben? Nun wissen wir, in der absoluten Weltspitze geht das natürlich dann mal ein bisschen besser, weil man auch den einen oder anderen Sponsor oder Partner schon weiterentwickelt hat. Aber wie blickst du da drauf, auch vor dem Hintergrund von 2 Jahren Corona, wo eine ganze Zeit also sehr wenig ging? Wie sehr hat da der Beachvolleyballsport gelitten aus deiner Sicht und lässt sich das denn auch jetzt ein Stück weit in Zukunft auffangen, sodass die Perspektive wieder besser ist?
Ja, es hat schon sehr gelitten. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Also man merkt natürlich an den Preisgeldern, jetzt die FIVB oder Internationale Verband hat halt auch nochmal die Struktur von den Turnieren geändert. Und da gibt es jetzt halt Elite-Turniere, Challengers heißen die und Futures-Turniere. Und bei den Elite-Turnieren ist halt wirklich nur eine ausgewählte Nummer an Teams dabei, die dann dabei sein darf. Da gibt es das große Geld. Und bei den anderen Turnieren halt nicht so wirklich. Und es ist sehr verteilt über die Welt hinaus. Also das heißt, du musst echt viel reisen, viel Geld in die Hand nehmen und investieren. Und dafür kriegst du vielleicht kommst du vielleicht sogar mit Minus nach Hause. Und das ist schon mittlerweile ganz schön hart teilweise. Also wenn da wirklich junge Spieler oder auch Spieler jetzt wie Luisa den Step wirklich von Halle in Beach wagen, dann kannst du es eigentlich ohne Partner, ohne Sponsoren gar nicht so wirklich wuppen. Also damit du wirklich mit Ruhe und finanzieller Sicherheit da reingehen kannst, und nicht da dir auch noch die Geldsorgen machen musst, dass du da nicht die Reise machen kannst oder investierst und dann halt vielleicht eigentlich alles verlierst. So. Also es ist schon gar nicht so leicht. Also wir haben, Kira und ich haben natürlich gute Jahre gehabt. Wir haben auch 2015, 2016, 2017, glaube ich, das waren auch noch die guten Jahre mit gutem Preisgeld. Ja. Und wir haben in den Jahren auch wirklich viel gewonnen. Und deswegen ist es so, dass ich mir ein gutes Puffer auch anlegen konnte erstmal, damit ich wirklich auch wieder investieren kann. Aber ich glaube, bei vielen anderen Teams, die müssen da wirklich auf Pennies halt auch gucken. Wenn bei den Sponsoren oder Partnern kann ich mir auch gut vorstellen, dass da viele auf jeden einzelnen Penny gucken müssen, bevor sie dann halt in Sponsoring gehen, jetzt gerade in den Jahren, wo man halt ein bisschen vorsichtig sein muss. Deswegen, also es ist sehr durchwachsen. Also es gibt bestimmt auch einige Teams, die gerade so davon leben können und andere, die jetzt vielleicht auch überlegen müssen, aufzuhören, weil es gar nicht mehr geht. Mhm. Also es ist schon gar nicht so leicht, glaube ich.
Ja, und das sieht man oft gar nicht so. Wenn man die schönen Bilder aus München sieht, dann steckt dahinter dann doch auch viel, ein bisschen Improvisation und auch ein bisschen Idealismus, muss man dazu sagen. Mhm. Denn die Antrittsprämien, wie beim Tennis beispielsweise, die gibt es
ja weit davon entfernt,
Genau. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch lieber über positive Dinge sprechen. Eine positive Geschichte, die kommt, ich sage jetzt mal, aus unserer Hansestadt, weil ich ja auch Hamburger bin, und das war die Active City Arena. Ein mobiles Stadion, das die Stadt gemeinsam mit verschiedenen Partnern, einem holländischen Veranstalter, in die Innenstadt gestellt hat. Und dort wurde auch Beachvolleyball gespielt, unter anderem auch King of the Court, aber auch ein klassisches Turnier. Wie hat dir das gefallen und was hältst du von dieser Idee, die ja im Prinzip aus Holland kommt?
Richtig gut. Also das Stadion ist ja vor allem so sehr speziell, weil das nach oben gebaut ist. Und da sind dann Logen und es ist schon sehr auf Party-Entertainment ausgerichtet. Auch das Turnier an sich ist ja wirklich sehr zum Entertainen. Mhm. Was natürlich aber auch cool ist, dass es, also ich habe es sehr gerne gespielt, weil es macht wirklich Bock, es macht Spaß. Man ist so ein bisschen Gladiator in so einer Arena und versucht sich da so durchzukämpfen. Und wir sind ja auch bis in die letzten Runden gekommen und da schnaufst du schon ordentlich. Also es ist ein ganz anderes Pensum so von der Puste und von der Energie, und dann läuft auch die ganze Musik, ganze Zeit Musik, also du kommst nicht in deine Routine, die du normalerweise hast, also es ist ein komplett anderes Spiel als eigentlich so ein ganz normales Beachvolleyball-Spiel. Und da muss man sich auch erstmal drauf einstellen können, aber es macht auf jeden Fall Bock.
Ja. Und du warst ja nun dieses Mal, in diesem Jahr nicht als Spielerin logischerweise dabei, sondern du bist das erste Mal als Sportbotschafterin der Stadt Hamburg dort in eine Pressekonferenz gegangen. Da haben wir natürlich alle ganz genau hingehorcht, weil das ist auch was ganz Neues. Was macht eine Sportbotschafterin für die Hansestadt Hamburg genau?
Anregen, inspirieren.
Sehr gut.
Ja, es ist schon auf jeden Fall eine coole Aktion, weil man merkt natürlich, dass auch jetzt gerade ist es ein gutes Timing. Also es war ja vorher eigentlich schon auch mit Active City sehr gut angedacht. Mhm. Aber jetzt gerade auch durch Corona, dass schon viel eingebrochen ist mit Bewegung für Kinder, Integration durch den Sport und allem drum und dran, dass man da wieder einen Aufschwung erlebt und dass wir da als Botschafter natürlich ein bisschen inspirierend wirken und bei vielen Aktionen auch dabei sind, die es immer mal geben wird, wie zum Beispiel dieses Stadion mit den unterschiedlichen Sportarten, damit man die Leute einfach ein bisschen wieder zur Bewegung kriegt, zum Gesundheitstrend, Modus. Also sollte ja eigentlich eine Philosophie werden, von einem auf sich ein bisschen zu achten, Spaß zu haben, Kommunikation, Verbindungen mit anderen Leuten. Und das geht halt am leichtesten durch den Sport. Und da finde ich ganz cool, dass die Stadt da sich das auf die Fahne geschrieben hat, da ein Vorbild auch irgendwo zu sein und auch Angebote wirklich zu schaffen, damit man wieder auch als Menschen hier zusammenkommen. Also ich meine, wir haben ja monatelang in Isolation gelebt und das kann ja schon vereinsamen und die Bewegung fehlt halt. Gesund ist das nicht, das alles zusammen.
Toll, dass du das machst. Also eine wirklich gute, tolle Geschichte und bist da ja auch nicht allein unterwegs. Weltmeister Levi Bitter zum Beispiel dabei oder der Präsident vom HSV, Marcel Janssen. Also da gibt es noch mehr und ihr teilt euch das so untereinander. Und ja, fand ich auch persönlich eine tolle Idee, die jetzt ja angefangen hat zu wachsen. Das ist ja gerade gestartet quasi.
Genau, ja. Ist ja auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich hoffe, ich werde da auch irgendwann noch viel mehr Zeit für haben. Also jetzt ist es gerade natürlich begrenzt immer so ein bisschen zwischen Training, Turnieren, unterwegs sein, Familie. Aber ich hoffe, das wird ja ewig, dieses Konzept bleibt einfach bestehen und dass ich da auch immer mehr Zeit für habe, um da wirklich auch mit aktiv zu werden.
Ja. Also Lukas Podolski ist bis heute noch Sportbotschafter der Stadt Köln. Also
ja, genau.
Man kann das ein Leben lang sein.
Ja, kurz Druck aufgebaut.
Ja, also das ist kein Druck, das ist okay.
Sehr gut. Ja, liebe Laura, ich würde gerne auch nochmal mit dir über das Thema Strukturen und Nachwuchs sprechen. Das Thema haben wir auch schon oft mit vielen anderen Sportlern hier im Sportpodcast gehabt, weil es natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist, der Nachwuchs. Ja, gerade auch nach der Corona-Pandemie, was die Bewegung bei jüngeren Kindern anging, schon auch gelitten hat. Was würdest du sagen, wo stehen wir in Deutschland mit dem Nachwuchs?
Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall im Munde der Leute ist. Also weil wirklich Leute, ich habe das Gefühl, dass wie jetzt alleine auch in der Stadt Hamburg, da werden sich Gedanken gemacht. Es wird versucht, auch nach vorne zu pushen. Es ist natürlich durch die Vereinsstruktur auch eine coole Sache. Also weil man jetzt als Mama finde ich auch super viele Angebote, wo zum Beispiel Theo jetzt auch hingehen kann oder auch schon geht. Und das ist schon mal auf jeden Fall sehr positiv. Also eigentlich im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich jetzt als Mama vor allem das sehen kann, dass es in die richtige Richtung geht. Und wie jetzt auch in einem Kindergarten, wo Theo ist, wird das auch sehr gut angegangen. Ich weiß natürlich aber auch, dass es in vielen Schulen gelitten hat oder auch in anderen Kindergärten oder anderen Einrichtungen, wo oder auch zum Beispiel im Schwimmbereich habe ich jetzt mitgekriegt, dass er super die Warteschlange für einen Schwimmkurs ist ja da ewig, bis dann endlich wieder 4-5-Jährige zum Schwimmen kommen oder zum Schwimmen lernen. Und ja, wahrscheinlich, was so Hallen, Schwimmhallen und auch das Personal dafür angeht, muss definitiv wie in allen oder vielen Bereichen, anderen Bereichen auch wahrscheinlich wieder aufgestockt werden, damit man wirklich da nicht irgendwann ein Loch hat und da kein Angebot mehr hat für die Kinder, aber für den Nachwuchs.
Ja. Und jetzt speziell nochmal auf den Beachvolleyball so zu kommen, gibt es für dich da so ein Land, was ein großes Vorbild für dich ist, was den Nachwuchs besonders pusht?
China. Das ist aber kein positives kein positives Beispiel, aber das ist krass einfach. Aber also ich muss sagen, wir sind schon als Deutsche schon sehr gut. Also in Deutschland funktioniert das, gerade durch diese Vereinsstruktur funktioniert das schon ganz gut. Also wir haben das natürlich auch in Holland oder Frankreich, glaube ich auch, wo da auch das in die richtige Richtung geht. Jetzt, was genau im Beachvolleyball ein bisschen schwieriger ist, ist, würde ich sagen, unsere Zentralisierung, die im Beachvolleyball auch vorgesehen ist vom DOSB, die macht halt so gerade, da wird so viel auf uns oben geschaut und ich weiß nicht, wie da hinten die Struktur läuft und das hört sich manchmal ein bisschen wie ein Karussell an, also dass da viel gedreht und noch nicht so wirklich die Struktur dahinter ist, dass jemand weiß, wie er von zum Beispiel, wenn er Halle angefangen hat oder auch direkt Beachvolleyball anfängt, wie er dann eigentlich in so einen Olympiastützpunkt kommt oder so oder beziehungsweise dann von den Kleinen zu den Großen kommt. Also ich glaube, da müsste wahrscheinlich noch ein paar Schrauben gedreht werden, damit da wirklich ein roter Faden drin ist.
Ja, vor allen Dingen, also vielleicht auch nochmal zum Thema Schulsport vielleicht auch. Ich erinnere mich jetzt tatsächlich, was den Beachvolleyball angeht, gar nicht daran, dass ich das in der Schule mal angefangen habe. Das wäre dann auch tatsächlich auch die erste Grundlage. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Theo ist, wie alt er ist, aber da ist dann sicher schon mal der ein oder andere Ball im Garten hin und her gespielt worden.
Absolut. Ja, also es stimmt, Beachvolleyball war früher zum Beispiel, also es liegt daran, dass Beachvolleyball einfach keine Vereinsstruktur hat. Ne? Also man muss einfach auch hoffen, dass dein Hallenvolleyballverein, bei dem du trainierst und spielst, auch Beachvolleyball anbietet. Oder du bist halt in der Nähe von einem Olympiastützpunkt, wo du auch zum Olympiastützpunkt-Training mit kannst. Oder du bist halt in der Nähe von Beachvolleyballfeldern, wo Kurse angeboten werden. Aber da muss man sich halt auch sehr selber drum kümmern oder beziehungsweise müssen die Eltern wahrscheinlich auch hinterher sein. Die Vereinsstruktur gibt es halt noch nicht so im Beachvolleyball. Aber ich glaube, das weiß ich nicht, ob es das überhaupt, ob das gut wäre für Beachvolleyball. Aber es ist, wie gesagt, erst im Kommen und es gibt einige Angebote, gerade durch die Kurse. Also da gibt es ja en masse an Angeboten, durch viele, sowas wie beachvolleyball.de oder Beach.me. Da gibt es ja einige Angebote, die ja Kinder, wo Kinder auf jeden Fall auch ja an Beachvolleyball kommen.
Mhm. Ja. Ja. Wir wollen jetzt mit Blick auf das Ende dieses Gesprächs, wir könnten noch stundenlang fragen, weil es bringt uns Spaß mit dir. wollen wir noch ein bisschen persönlich werden. Du hast die Olympischen Spiele angesprochen und auch das Ziel 24 dabei zu sein. Da interessiert uns natürlich noch, wie motivierst du dich? Also ich meine, am Ende wissen wir, Profisportler, und das gilt sicherlich sportartübergreifend, die haben natürlich auch ihre Hänger und die müssen irgendwie immer auch wieder sehen, dass sie in ihre Trainingsrhythmen kommen. Was motiviert dich besonders? Was nimmst du da mit? Ist es Musik? Gibt es irgendwelche Rituale, irgendwelche Dinge, die du uns verraten kannst an der Stelle?
Oh, ich glaube, ich habe eine ganz gute Eigenmotivation entwickelt mit dem Gedanken daran, dass ich jeden Tag an mir arbeiten kann. Also ob es mein Körper ist, ob es die Bewegung im Sand sind oder ob es ist, das Spiel zu verbessern oder im Team besser zu werden. Und das ist irgendwie schon Motivation genug für mich. Also die ist es dann doch irgendwie so diese Reise zu dem Ziel, die mir am meisten Spaß macht. Also das war früher tatsächlich nicht so. Ich habe nicht gerne trainiert und bin auch nicht gerne früh aufgestanden, um meinen Körper zu bewegen. Das hat sich dann erst mit dem Alter und mit der Erfahrung oder mit dem Bewusstsein für gutes Training und ja auch bewusstes Training hat sich das erst entwickelt, was das eigentlich alles bringen kann. So, also man kann sich ja dann schon wie Superwoman fühlen, wenn man alles irgendwie in die richtige Richtung bringt. Und ja, das treibt mich immer jeden Morgen an. Und ja, ich muss auch sagen, jetzt so, wo Theo das richtige Alter hat, um zu verstehen, was es ist, da eigentlich Leidenschaft reinzubringen in eine Sache und da Bock einfach drauf zu haben, Spaß dabei zu haben und Spaß am Tun und für was oder ein Ziel auch im Auge zu haben. Und wo er jetzt mit dem roten Baum im Stadion war und das so erlebt hat und versteht, so ein Spiel, ne, dass das cool ist, wenn man da gewinnt oder einfach auch da ja sich bewegt und ja ein bisschen gegeneinander halt spielt. Und er dann halt so mir gesagt hat, was ich machen muss, war es erstmal so mein Gedanke auch, boah krass, ey, da kann wirklich der Theo mal wirklich am Rand stehen und mal anfeuern oder verstehen, warum ich das mache oder warum ich dann hin und wieder mal weg bin oder verreise und er bei Oma und Opa ist. Wobei er das liebt. Also er ist sehr gerne im Urlaub bei Oma und Opa in Berlin. Aber es ist trotzdem irgendwie nochmal ein Kick-Ansporn gewesen, wo ich gedacht habe, ja krass, ey, da kommen mir die Tränen in die Augen, weil es einfach eine schöne Extra-Motivation ist.
Ja, nachvollziehbar. Gibt es darüber hinaus Träume? Träumst du noch von irgendeinem Ziel, von einem sportlichen Ziel auch jetzt?
Also ich träume schon davon, dass natürlich das nächste Projekt mit Luisa, dass wir im Team einfach super zueinander finden und dass wir müssen uns wirklich von unten wieder hocharbeiten. Also es wird kein leichtes Ding, auch wir haben keine Punkte. Also Luisa wird wenig Punkte haben, ich werde wenig Punkte haben und wir müssen uns da wirklich hocharbeiten. Das Punktesystem hat sich auch verändert. Also wir werden ein ganz neues Team um uns herum auch schaffen irgendwo. Also wir haben auch noch keinen festen Haupttrainer, der den Hut auf hat. Das wird sich auch alles noch entwickeln in den nächsten Monaten und das ist schon auch noch eine Herausforderung und spannend. Und die Konkurrenz ist natürlich auch groß, aber das der große Traum ist es nochmal bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall dabei zu sein. Und wenn ich dabei bin, heißt es, ich möchte nicht nur dabei sein eigentlich. Also, aber natürlich ist es erstmal die Herausforderung, überhaupt sich zu qualifizieren, wegen der Konkurrenz natürlich und auch wegen unserer Situation. Aber ich freue mich einfach tierisch auf die Arbeit, wie ich auch schon gesagt hatte. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Weitergeben von dem, was ich gelernt habe, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Beachvolleyball. Und Luisa wird auch wenn wir 2024 es nicht schaffen sollten, wird sie auch auf jeden Fall eine tolle Athletin im Sand darüber hinaus werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und ja, freue mich einfach mit dem allen weiter, alles, was ich gelernt habe, weitergeben zu können. So.
Ja.
Hoffe ich, dass das nicht
dass wir das drücken weitergeht. Die Daumen.
Ja, Dankeschön.
Das heißt, gut, Fokus liegt jetzt natürlich erstmal auf dem Comeback, aber sollte dann die Beachvolleyball-Karriere irgendwann mal zu Ende sein, gibt es da für dich schon so eine Planung, ob du im Sport bleiben willst oder vielleicht ganz was anderes machen möchtest?
Ja, also Planung nicht, weil da soweit Planung, das geht nicht. Da kriege ich nicht hin von der Kapazität in meinem Kopf. Aber ich werde schon in dem Bereich Sport bleiben. ich interessiere mich auch durch die jahrelangen oder durch die Jahre in dem Höchstleistungssport sehr für Ernährung, Psychologie, generell die Kommunikation interessiert mich so, dass ein bestimmtes Thema Kommunikation auch im Team oder auch ja an sich die mentale Arbeit einfach. Ich hoffe, dass ich das dann irgendwann auch vielleicht mal weitergeben kann. Vielleicht werde ich mich da auch weiter fortbilden in dem einen oder anderen Bereich. Vielleicht werde ich auch die Erfahrung weitergeben, was also ich kann mich nicht als Trainer sehen, ich habe nicht die Geduld dafür, aber ich würde natürlich gerne weitergeben, was ich gelernt habe, so, ne? Aber ich bin da so ein Zwiespalt. Also als Trainer sehe ich mich halt nicht. Vielleicht ist es auch mit den Kindern arbeiten. Also das kann ich mir vielleicht dann eher vorstellen. Aber wie gesagt, es sind, würde ich sagen, im Kopf ein paar Möglichkeiten, weil mich dann viele Sachen gepackt haben einfach über die Jahre, die mich interessieren und die ich gerne weitergeben möchte. Aber was genau der Plan ist, habe ich null Plan.
Hat ja auch noch Zeit.
Genau.
Ja,
hoffentlich. Dauert das dann noch einen Augenblick und wir erleben dich hoffentlich dann ja noch bei dem ein oder anderen internationalen Event.
Genau, ich hoffe auch.
Möchten gerne zum Abschluss natürlich auch mit dir das Entweder-Oder-Spiel spielen. Haben wir mal drei Fragen und ich fange gleich an mit einer Runde Beachvolleyball spielen, entweder mit Tim Walter oder mit Bastian Schweinsteiger.
Wer ist Tim Walter?
Der Trainer vom Hamburger Sportverein.
Ach so.
Bundesliga.
Ja. Oh, ja, ja.
Kann man kennen.
Ja, den Namen beim Fußball, also Schweinsteiger sagt mir noch was, aber ja. Dann bei den Trainern hört es schon auf. Aber auch wenn er beim HSV sogar ist, also dann bin ich beim Schweinsteiger. Also ich finde ihn schon, ja, der ist halt Sportler durch und durch, ne?
Okay, sehr schön. Sekt oder Wein?
Wein, absolut Wein. Also ich bin auf jeden Fall, ich liebe Wein. Und Sekt kann mal für zum Anstoßen, aber muss auch nicht. Dann nehme ich auch Wein.
Okay, sehr gut. Und last but not least, Nordsee oder Ostsee?
Ostsee, auf jeden Fall. Nordsee ist mir viel zu windig. Da komme ich nie mit klar.
Okay, und da finden auch keine deutschen Meisterschaften statt.
Genau, das auch. Aber Ostsee natürlich verbinde ich auch mit meiner Kindheit auch. Also ich bin fast jedes Wochenende dann so mit, ab 13, 14 Jahren sind wir mit der Familie zu jedem Turnier in der MacPom-Serie, also Mecklenburg-Vorpommern-Serie gereist und haben da immer schöne Wochenenden verbracht. Also ja, ist eine sehr gute Erinnerung an viele, viele Teile an der Ostsee.
Super. Sehr schön. Ist ja auch ein schöner Fleck. Schönes Absolut. Fleckchen Erde.
Ja, definitiv.
Ja, liebe Laura, an der Stelle möchten wir uns natürlich sehr, sehr bei dir bedanken für deine Zeit und für das spaßige Interview. Der ein oder andere Lacher, den gab es auf jeden Fall.
Okay, schön, danke.
Schön, dass du so offen mit uns gesprochen hast und wir wünschen dir natürlich für dein Comeback alles, alles Gute und bleib so fröhlich, wie du bist.
Cool, danke schön auf jeden Fall. Danke auch fürs Interesse natürlich und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Gute Zeit und gutes Training. Bis bald.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss.